mit so einem Titel wie Beben kann man so viel assoziieren.
Das kann ein Beben in einem sein, das kann ein Herzbeben sein, das kann das Beben zwischen zwei oder mehreren Leuten sein.
Wenn man zu Musik tanzt, dann lernt man diese Musik schon sehr wertzuschätzen.
Ich mag das Wort überhaupt nicht, aber manchmal stimmt's, es war sehr inspirierend.
Das Besondere ist der Moment, die Flüchtigkeit.
Kunst darf auf gar keinen Fall zum Luxus werden.
In dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, ist ja alles politisch.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Er ist 19 Jahre alt, gilt als Pop-Wunderkind, fühlt sich im Theater und auf der Konzertbühne daheim, ist in Klagenfurt geboren, Singer und Songwriter Oskar Haag heute in den Kantinengesprächen und im Tanzstück Beben zu erleben. Sarah Merler, festes Mitglied des Tanzensembles, davor freischaffende Tänzerin und Choreografin, in Südtirol geboren, studierte an der Kunst- und Musik-Privatuniversität in Wien klassischen und zeitgenössischen Tanz und ist im Tanzstück Beben zu erleben. Toll, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hallo.
Das Tanzstück Beben, über das sprechen wir heute in einer Choreografie von Marcel Lehmann, Choreograf und unter anderem auch Co-Direktor Tanz, mit Live-Musik von Oskar Haag und Texten der aus Hall gebürtigen Jula Costa. Ich beginne so, was fällt euch denn beiden zum Begriff Beben ein, so mal ganz frei assoziiert?
Also Beben ist für mich ein so großer Begriff, den kann man so weit interpretieren. Und das kann natürlich ein Erdbeben sein, das kann ein Beben in einem sein, das kann ein Herzbeben sein, das kann das Beben zwischen zwei oder mehreren Leuten sein. Immer wenn was Kleines passiert, dann gibt es immer, wenn es eine Interaktion zwischen Menschen oder was auch immer stattfindet, dann gibt es irgendwie ein Beben für mich. Also das ist, mit dem Begriff kann man so wahnsinnig viel machen und das finde ich ultra geil. Das ist echt ein total schönes Wort.
Und so ein urmenschliches Gefühl.
Ja, voll, total.
Das ist für mich ein Moment, ein Zustand, in dem ich zum Beispiel nicht weiß, ob nachher alles noch so sein wird wie vorher. Das kann positiv oder negativ sein, aber so ein Moment von Unwissenheit, aber gleichzeitig auch Macht, Losigkeit, wo man einfach nicht weiß, okay, wird nachher noch alles so sein wie vorher.
Das ist schön.
Ja, sehr schön. Sarah, ich beginne mit dir und mit dem Tanz. Vorher, nachher fällt mir da jetzt ein. Wie ist denn das von den Bewegungen her? Also welche Bewegungen bringen denn das Thema Beben zum Ausdruck? Geht es da auch um ein Vorher, Nachher?
Schon. Also ganz grob jetzt, ich würde jetzt sagen, dramaturgisch und so, haben wir uns schon auch mit diesen Stufen eines Bebens beschäftigt, auch eines Erdbebens. Vorher herrscht ja Ruhe, dann gibt es ein leises Vorbeben vielleicht, dann das Beben, ein Nachbeben und dann wieder ein Zustand der Ruhe. Und mit diesen Zuständen haben wir uns schon beschäftigt, aber das ist so die größere Ebene, die dramaturgische Ebene vielleicht, die ja jetzt nicht die Aufgabe von uns DarstellerInnen ist. Wir arbeiten ja auf der Mikroebene dann, wir produzieren Bewegung, Material und ja, wir kriegen dann normalerweise, wir nennen es Tasks, das könnte man als Aufgabestellungen übersetzen, an denen wir arbeiten und wie wir dann eben Materialbewegungen kreieren. Und das kann natürlich einmal ausgehend sein, zum Beispiel von einer Bedrohung, die jetzt vielleicht auch ganz konkret physisch vom Bühnenbild ausgeht. Das wird man dann sehen, oder einen restriktiven Raum, also der auch vom Bühnenbild ausgeht. Das können aber auch ganz persönliche Motivationen sein, dass wir eine Frage gestellt bekommen, mit der wir uns vielleicht persönlich beschäftigen und dann daraus choreografisches Material entwickeln.
Vielleicht ist an dieser Stelle auch wichtig zu sagen, es gibt sozusagen keine vorgefertigte Choreografie. Also Marcel Lehmann arbeitet nicht damit, dass es jetzt eine Choreografie gibt und die lernt ihr dann ein alle, sondern das Ganze ist als offener Prozess zu verstehen, in dem während der Proben das Tanzstück entsteht. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie gelingt denn so ein Prozess? Das heißt, du musst als Tänzerin auch selbst Choreografin sein?
Genau, das Tanzstück ist eine Kreation, das entsteht im Probenprozess. Es gibt unterschiedliche Methoden, um das dann zu erarbeiten. Ich glaube, am ersten Tag, wie Oskar auch da war, haben wir mit einer Improvisation gestartet, wo wir einfach in den Raum rein sind. Und wie gesagt, es gibt diese Aufgabenstellungen, dass man schon am selben arbeitet, nicht jeder irgendwie für sich an irgendwas.
Zum Beispiel,
was die Aufgabenstellung am ersten Tag war, wir sollen uns vorstellen, wir betreten diesen Raum, kennen diesen Raum nicht, wollen den vielleicht erforschen oder auch nicht erforschen und sich einfach mal zu überlegen, wie betrete ich denn einen Raum, den ich nicht kenne. Und das haben wir zuerst für uns alleine einfach ausprobiert. Einfach probieren, mehrmals. Und Marcel schaut natürlich von außen zu. Wir haben es ein, zwei Gruppen gemacht. Dann schaut eine Gruppe von außen zu, was die andere so macht im Raum. Danach hat man das zu zweit dann, wurden wir in Pärchen eingeteilt. Und ich zum Beispiel mit Oskar.
Wirklich, ihr beide?
Genau, wir beide. Ja. Und haben uns ausgetauscht.
Nicht gedacht, dass ich tanzen muss.
Das heißt, Oskar, in dem Moment hast du auch tanzen müssen und improvisieren müssen?
Ja, wir haben sogar zusammen irgendwie so eine kleine Choreo entwickelt miteinander, wo ich sogar Ideen gebracht habe dafür.
Genau. Kann man die dann auch sehen?
Genau.
Ja, aber es war für mich total interessant, dazu zu schauen, wie ihr arbeitet, weil ich habe mir das nicht so vorgestellt. Irgendwie für mich war es in meiner Vorstellung so, ja okay, ich mache Musik und dann hören die diese Musik und dann macht der Marcel eine Choreo dazu und die tanzen das dann. Aber es ist 0,0 so. Es ist wirklich so, manchmal gibt es Szenen, da gibt es noch gar keine Musik, aber Marcel gibt eben eine Vorgabe, was circa das Gefühl sein soll, was jetzt rübergebracht wird. Und dann kommt ihr da mit euren ganz eigenen Sachen. Und es ist wahnsinnig spannend zum mit anschauen und ich finde das wahnsinnig cool, dass ihr so arbeitet und dass es nicht ist, so wir tanzen das und ihr macht es so. Natürlich habt ihr den Marcel irgendwie als Korrektiv, der dann sagt, vielleicht versuchst du es da irgendwie noch sowas reinzubringen, genau. Oder das ist zu lang oder zu kurz, whatever. Aber prinzipiell sind alle so ein großer Teil von diesem Entstehungsprozess, was ich wahnsinnig toll finde. Das ist super zum Anschauen.
Das hast du jetzt voll gut beschrieben.
Und vielleicht müssen wir auch noch sagen für unsere ZuhörerInnen, dass du, Oskar, hast eine Tanzerfahrung.
Stimmt.
Hip-Hop hast du mir gerade davor noch beim Café erzählt.
Ja, voll.
Klassisches Ballett auch.
Ja, alles war dabei. Ich war sogar österreichischer Meister im Hip-Hop mit so 8 Jahren oder sowas.
Unglaublich.
Aber nein, ich hab eben lang getanzt, von 6 bis 14, alles Mögliche. Und das hat mir immer total Spaß gemacht. Und es macht schon Sinn, dass ich mit 14 aufgehört habe, weil mit 14 habe ich angefangen, Musik zu machen und dann habe ich keine Lust mehr auf irgendwas anderes gehabt.
Und ein bisschen klassisches Ballett, oder?
Ja, sicher. Ein klassisches Ballett habe ich 3 Jahre gemacht.
Ja.
Voll. Mhm. Also das.
Aber du trainierst jetzt nicht mit dem Ensemble in der Probenphase?
Na, also ich bin jetzt, wie gerade vorher besprochen, Sarah hat gerade gesagt, warum ich denn nicht mal in der Früh zum Aufwärmen komme. Da schlafe ich meistens noch, weil ich ganz nah am Theater wohne. Und ich trainiere jetzt nicht so klassisch mit, aber es gibt eben manche Momente und Szenen, wo der Marcel sich dann wünscht, irgendwie mich schon in die Choreografie irgendwie einzubringen.
Also das heißt, es ist das Ganze eine Interaktion zwischen Tanz und Musik, zwischen Choreografie und Komposition, zwischen euch im Ensemble und dir als Musiker. Wie hast du dich musikalisch genährt? Wir erleben dich auf der Bühne mit Gitarre, du singst auch, also Live-Musik. Wie entsteht das? Das ist ja auch nicht vorkomponiert oder vielleicht das eine oder andere schon.
Ja genau, also wie du es gerade gesagt hast, also manche Sachen sind vorkomponiert, weil Marcel einfach mal gesagt hat, als wir uns vor Monaten getroffen haben, ja mach einfach mal, was dir zu beben einfällt. Und das habe ich schon allein so cool gefunden, so, ja, mach halt mal, was dir da einfällt. So, dann habe ich schon gemerkt, irgendwie so, ich habe allein damit jetzt schon so viel Stimmung des Stücks in meiner Hand liegen, so, ich kann da jetzt irgendwie sehr viel entscheiden. Und das hat total Spaß gemacht. Und wir sind auch in der Sekunde, wo wir geredet haben, sind mir schon so viele Ideen gekommen, weil Beben halt einfach ein Wort ist, wo man irre viel machen kann. Und dann natürlich, dann sehe ich die beim Arbeiten, dann habe ich mir auch Rausch von ihnen angeschaut und sehe, wie die zu meiner Musik tanzen, natürlich dann die Texte, die es noch gibt. Das alles hat dann natürlich einen riesen Einfluss auch noch und es war, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber manchmal stimmt, es war sehr inspirierend.
Du hast es gerade genannt als Stichwort die Texte. Sarah, es gibt Texte von einer Autorin, Lyrikerin in Hall geboren, lange in der Schweiz gelebt, Julia Costa. Ihr sprecht diese Texte auch teilweise selbst, ihr Tänzerinnen, in allen verschiedenen Sprachen. Man muss ja dazu sagen, Sarah, du bist die einzig deutschsprachige Tänzerin in dem Ensemble, genau, in Südtirol geboren. Du wirst also Deutsch sprechen, nehme ich an. Wie können wir das verstehen, Texte und Literatur, Lyrik im Zusammenhang mit der Choreografie?
Ja, die Texte sind sehr beschreibend, sehr atmosphärisch und erzeugen so eine gewisse Stimmung, die für mich persönlich auch sehr inspirierend war. Also ich mag sehr mit Text zu arbeiten, auch mit Oskar seinen Liedtexten.
Danke.
Und genau, das ist einfach eine zusätzliche Ebene, die wir mit reinnehmen in die Produktion und die einfach einen Raum gibt für Assoziationen, auch fürs Publikum eben, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, was da gerade passiert auf der Bühne. Aber es wird jetzt nie direkt das Beben genannt oder angesprochen. Also sie sind nicht direkt die Texte, sondern, wie gesagt, sehr beschreibend, atmosphärisch. Bilder entstehen. Es entstehen wahnsinnig viele Bilder im Kopf.
Also sehr poetisch.
Und sehr poetisch.
Intuitiv eigentlich wahrscheinlich auch. Greifst du, Oskar, diese Texte von Julia Costa auch auf und vertonst sie? Oder wie bist du da herangegangen?
Also so mache ich es nicht. Also dass ich jetzt Julias Texte nehme und daraus einen Song mache. Aber wir tauschen uns miteinander aus. Also sie schickt mir ihre Texte, ich schicke ihr auch meine Texte. Und dann entsteht da auch so ein Zusammenspiel, was einfach super ist, so viele Einflüsse und Eindrücke von überall zu bekommen. Da fällt es einem schon sehr viel leichter noch.
Und wir haben ein Musikbeispiel für Sie, einen Song aus dem Tanzstück Beben von Oskar Haag. Das war Oskar Haag. Oskar, was haben wir da gerade gehört?
Ich habe tatsächlich den ersten Song und die erste Idee gehört, die ich für das Stück gehabt habe. Und das ist wahrscheinlich der direkteste. Der heißt Tremble, was eine Übersetzung vom Wort Beben ins Englische ist. Obwohl, das ist auch interessant, es gibt gar nicht so eine direkte Übersetzung. Das Wort Beben ist wirklich ein sehr besonderes deutsches Wort. Und da geht es eben um das Beben zwischen zwei Menschen und das jemand anderen dein Beben in dir fühlen lassen, das zu teilen, um es vielleicht irgendwie einfacher zu machen, mit diesem Beben in dir umzugehen.
Wie ist es denn als Tänzerin, mit einem Live-Musiker auf der Bühne zu stehen? Das muss ja was anderes sein, als wenn der Sound jetzt einfach aus dem Lautsprecher kommt.
Auf jeden Fall. Es wird jeden Abend anders sein. Es entsteht immer in dem Moment. Es hat eine wahnsinnige Energie natürlich, wenn man jemanden live auf der Bühne mit sich hat. Man tauscht sich auch aus, man tauscht Intensität, Energie untereinander aus und es ist schon was ganz anderes.
Und natürlich für dich auch das erste Mal Tanztheater. Mhm. Das Theater kennst du ja gut. Wie Sie wahrscheinlich eh alle wissen, ist Oskar Haag schon ein bisschen mit der Bühne aufgewachsen. Die Mutter war Kostümbildnerin, Maskenbildnerin. Du bist in der Burg schon auf der Bühne gestanden, schon als Kind, als Schauspieler. Also die Bühne ist auch dein Zuhause, das Theater.
Ja, absolut. Also ich kann nicht ohne dem. Aber das jetzt, also Theatermusik habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Aber das ist ganz anders. Also das so ein Tanzstück, das ist ganz, ganz was anderes nochmal. Weil die Musik nochmal so ein viel wichtigerer Teil für das ist und einfach auch sehr abgestimmt sein muss. Wenn ich es jetzt mal hernehme im Burgtheater, da habe ich irgendwie, weiß nicht, drei Minuten Musikding gemacht und dann hat sich halt die Regisseurin das rausgenommen, was sie dafür von braucht für diese Szene und das ist dann immer so und so lang gelaufen, wie es halt gerade gepasst hat. Aber bei uns da jetzt, da muss das halt stimmen, auf die, im besten Fall auf die Sekunde genau, die Übergänge müssen stimmen, damit das in einem Fluss gut gehen kann. Und das ist eine Herausforderung, aber es ist wahnsinnig spannend, also es ist echt ganz, ganz anders, das zu machen.
Und trotz dieser präzisen, genauen Strukturen bleibt offensichtlich auch viel Raum für Improvisation, wie du gerade gesagt hast, weil du gesagt hast, jedes Mal wird es eigentlich anders.
Ja, vor allem im Probenprozess bleibt sehr lange sehr viel Raum für Veränderung, Improvisation, Neues, Umstrukturieren. Natürlich arbeiten wir darauf hin, je näher wir zur Premiere kommen, dass sich das alles festlegt, festsetzt und dann eben auf die Sekunde genau stimmt. Aber es bleibt eine Live-Vorstellung, bei der immer was passieren kann.
Mit welcher Musik seid ihr denn aufgewachsen, Sarah? Und ich frage dann gleich dazu, muss man die Musik mögen, zu der man tanzt?
Oh, das ist also, spannend.
Aufgewachsen bin ich eigentlich nur mit zwei CDs von ABBA. Das war super. So meine Musik.
Das ist super.
Na, und dann natürlich im jugendlichen Alter und so hatte ich sehr viele Freunde irgendwie, die alle selber eine Band hatten. Ich habe mich nie so auf eine Musikrichtung festgelegt. Ich bin eher der Meinung, dass es für Situationen passende Musik gibt. Und es kann ganz unterschiedlich sein, was ich am Sonntagvormittag zum Frühstück höre, ist nicht dasselbe, wie was ich zu Weihnachten höre zum Beispiel.
Was also, hörst du am Sonntag zum Frühstück?
Das kommt ganz drauf an. Jetzt in letzter Zeit einfach nur irgendeine Playlist von Spotify.
Was brauchst du mehr als zwei ABBA-CDs?
Eben, genau. Ja. Genau. Und ich glaube, wenn man zu Musik tanzt, dann lernt man, also das ist jetzt meine Erfahrung, diese Musik schon sehr wertzuschätzen. Wenn ich daran denke, dass wir letztes Jahr zum Beispiel Les Noces von Stravinsky gemacht haben, was ich mir zum Beispiel nie am Sonntagvormittag beim Frühstück anhören würde. Ich habe diese Musik so zu schätzen gelernt und auch dieses Live-Orchester, das wir auf der Bühne hatten, das war so toll, dass ich jedes Mal Gänsehaut hatte. Und im besten Fall, wenn einfach die Bewegung und die Musik zusammenpassen, dann mag man das und dann wertschätzt man das. Ich würde aber deshalb jetzt nicht in meiner Freizeit Bolero hören, nur weil es mir auf der Bühne sehr gefällt.
Ja, das ist aber, ich habe was Ähnliches, weil ich gehe total gern auf so, weiß nicht, Grindcore oder Hardcore-Konzerte. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ihr könnt sich das vorstellen wie Metal, nur sehr, sehr, sehr viel härter, wow, und geiler und schneller und alles zusammen. Also da schreien alle nur noch und Moshpit und was auch immer, aber auf so Mini-Konzerte am Gürtel oder sowas in Wien. Ich gehe da total gern hin, live, aber ich höre mir das nicht daheim an. Wenn ich daheim sitze oder in der Bahn sitze, dann ist mir das zu stressig oder so. Aber ich gehe wahnsinnig gern auf solche Konzerte und denke mir dann, Alter, ist das geil. Also ich glaube, das ist auch so eine ähnliche Wertschätzung. So, ich kann das total wertschätzen, aber ich höre es mir jetzt nicht einfach so an.
Ah ja, und auf und das mit, zu genau, kommen, mit welcher Musik bist du groß geworden? Aber in dem Fall fällt ja sehr
aber auf jeden Fall, weil mein Papa mag das gern. Meine Eltern haben einen wahnsinnig coolen Musikgeschmack, deswegen bin ich echt mit coolen Sachen aufgewachsen, wie Beatles. Also meine erste CD überhaupt war die Beatles One. Und das ist der Grund, warum ich Musik mache, sind die Beatles. David Bowie ganz viel. Neil Young haben wir immer gehört daheim. Also,
dein Vater hat ja auch, ist Musiker.
Ja,
hat
das eine haben, Band. Wir, haben wir auch oft gehört, obwohl er das überhaupt nicht mögen hat, weil er nicht gern seine eigene Musik hört. Aber ja, wir haben das immer gehört als Kinder. Und Beirut, ganz viel Beirut, das war auch sehr wichtig für mich.
Und an dieser Stelle haben wir jetzt ein Musikbeispiel für Sie, und zwar einen Song von Oskar Haag, den er im Tanzstück auf der Bühne performt und singt, und zwar Put Me Down. All I need is to be on. Put me down for me. Put me down like gold. Take me all up in me. Take me all up now. Put me down for a minute. Put me down, let go.
Take me all up again. Take me all up now.
Sarah, du bist festes Mitglied, warst vorher freischaffende Tänzerin und Choreografin. Was ist denn so der große Unterschied zu deinem Leben davor?
Der größte Unterschied ist der strukturierte Arbeitsalltag. Feste Arbeitszeiten und auch diese Planbarkeit, dass wir im größten Teil eigentlich schon im September wissen, wie unser Jahr aussehen wird. Das gibt es nicht, wenn man freischaffend ist. Dann ist man immer irgendwo, irgendwann total unregelmäßig.
Das stimmt.
Und ja, voll. Natürlich ist hier die Arbeit sehr intensiver, dadurch, dass man einfach auch täglich hier ist, viele Vorstellungen tanzt.
Also körperlich auch.
Körperlich intensiv. Viel intensiver. Viele Vorstellungen, eben gleichzeitig immer noch Proben für andere Stücke. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch sehr entspannend, auch für den Körper, diese Regelmäßigkeit zu haben und nicht noch 100 andere Faktoren, die irgendwie nicht sicher sein oder ungewiss und oder unregelmäßig. Also ich merke einerseits, natürlich ist mein Körper mehr gefordert, aber er kann sich auch entspannen, weil er weiß, was morgen ist, er weiß, was übermorgen ist.
Also körperliche Anstrengung versus mentale Entspannung, weil mehr Planbarkeit. Oskar, ich nehme mal an, Musikerleben ist genau das Gegenteil, ja. Deines zumindest.
Ja, also bei mir gibt es keine Form von Regelmäßigkeit irgendwie über irgendwo. Man versucht es dann selber irgendwie ganz ein bisschen reinzubringen, indem dass man sich sagt, ja okay, wenn ich jetzt daheim bin länger, mache ich einmal die Woche das oder das. Aber im Endeffekt, ich bin halt sehr viel unterwegs. Ich habe an einem normalen Tag für mich habe jetzt nicht wirklich was zu tun. Also ich stehe jetzt nicht an einem Mittwoch auf und habe irgendwie so einen Tagesplan, sondern prinzipiell, ich lese halt Mails und schaue, ob es dann irgendwas da zu tun gibt. Manchmal nicht, manchmal schon. Manchmal habe ich dann vielleicht einen Termin irgendwann, aber prinzipiell lebe ich dann halt so in den Tag rein. Und es ist dann schon manchmal schwer, weil man sich dann selber einfach motivieren muss, irgendwie das was zu machen. Aber ich habe auch gelernt inzwischen, dass es total okay ist, mit so einem unregelmäßigen Tagesablauf, den ich habe, dass es dann Tage gibt, wo man einfach nichts schafft. Weil es ist dann auch so, dass man dann irgendwie auf einmal zwei Wochen lang so irre viel zu tun hat. Also so 1000 Sachen zugleich. Und dann sind die nächsten zwei Wochen nichts. Und dann ist auch ganz wichtig, sich selbst zu sagen, irgendwie so, ich habe mir das jetzt verdient, einmal ein paar Tage lang einfach zu chillen, weil ich einfach echt total viel am Hut gehabt habe. Und das habe ich jetzt inzwischen gelernt, dass ich mir diese Tage auch gebe. Und vor allem, was das Musikmachen angeht, da bin ich inzwischen eh so, es macht keinen Sinn für mich, Musik zu machen, wenn ich keine Lust darauf habe, weil es kommt nichts Gutes dabei raus, wenn ich keine Lust habe.
Das heißt, aus dem Nichtstun, aus der Entspannung entsteht dann wieder Kreativität und
eigentlich schon.
Inspiration, was du als Begriff ja nicht magst. Aber
genau,
ja.
Aber es ist eigentlich eh so, wenn ich dann merke, ich habe irre viel zu tun und dann mal wieder länger daheim bin, dann kommt in mir eh dieses, jetzt kann ich in Ruhe Musik machen, auf. Und das ist total wichtig. Man glaubt immer, ja, jetzt bin ich auf Tour und dann schreibe ich währenddessen das und das und das. Man kommt nicht dazu. Also man schreibt vielleicht irgendwie kleine Passagen oder irgendwie sowas, aber so richtig dazu kommt man nicht. Und wenn man dann daheim ist wieder, weil ich mache ja auch das meiste in meinem Studio daheim, dann kommt das eh von selber, weil ich bin ja nicht Musiker, weil ich irgendwie unbedingt berühmt werden will oder whatever, sondern ich mache das in erster Linie für mich und deswegen kommt das auch von selber.
Du hast die Schule abgebrochen mit 17 ja. Und so ein Leben, wie du es jetzt führst, mit der Kreativität und den ganzen Terminen, wäre ja neben einem Schulalltag gar nicht stemmbar.
Unmöglich, deswegen habe ich sie ja abgebrochen, weil Also ich bin in der 7. Klasse aufgehört. Erstens hätte ich die niemals geschafft, weil mein Interesse schon sowas von weg war. Also ich war, wenn dann, nur noch physisch anwesend in der Schule, wenn überhaupt. Also ich war echt nicht sehr viel da. Und dann teilweise war ich dann eine Woche auf Tour, habe eine Woche lang Film gedreht. Da kannst du nicht mitkommen mit der Schule. Das geht sich überhaupt nicht aus. Und dann habe ich eben gemerkt, es ist jetzt entweder auf die Schule konzentrieren und später das machen, aber das funktioniert so nicht. In der Musik sind irgendwie solche 2 Jahre, die können so einen Unterschied machen. Dann komme ich nach 2 Jahren wieder und Kassau war es mehr, wer Oskar Haag ist. So, und dann habe ich einfach gemerkt, ich habe diese Chance jetzt und ich versuche sie zu nutzen. Bis jetzt funktioniert es gut. Wenn irgendwann alles den Bach runtergeht, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es gemacht und das war eine geile Zeit. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Also solange ich es irgendwie kunstschaffend durchs Leben bringe, dann für ein gutes Leben.
Wie ist es für eine Tänzerin wie für dich, Sarah? Der Tanz ist ja auch nochmal ganz ein anderes, spezielles Gebiet der Kunst. Eine Tänzerin heutzutage muss ja alles sein, perfekte Technik, klassisch, modern, zeitgenössisch und dann immer wieder, jeder Choreograf hat einen anderen Stil, eine andere Handschrift, also ihr müsst euch immer wieder komplett anpassen. Also ihr müsst immer alles tanzen, was gefragt ist. Wie schwierig ist denn das?
Ja, das stimmt. Die Anforderungen in das Gefühl so steigen ständig. Aber natürlich hat jeder Tänzer, jede Tänzerin so ein Gebiet, das ihm oder sie mehr interessiert, weniger interessiert, Stärken, Schwächen. Zum Beispiel für mich, ich mag Kreationen wie jetzt Beben sehr. Ich liebe das, wenn ich mich selber einbringen kann, choreografisch. Es ist dann natürlich, die Abwechslung macht's, würde ich sagen. Aber ich würde schon behaupten, es liegt mir jetzt vielleicht mehr, wie wenn ein Choreograf kommt und wir wirklich Choreografie einfach nur lernen, wo alles vorgegeben ist. Und so hat jeder irgendwie seine Stärken und Schwächen, was ihm mehr oder weniger liegt. Und das verteilt sich dann auch gut auf so ein bunt gemischtes Ensemble, wie wir sind. Und jeder kann was anderes gut.
Müssen gesellschaftlich relevante Themen in der Kunst, im Tanz, in der Musik verhandelt werden? Frage ich an euch beide.
Nein, müssen genau. Nicht.
Genau.
Müssen auf gar keinen Fall. Es ist eine wunderbare Plattform, sowas zu machen, ob es jetzt Tanz, bildende Kunst, Musik ist, was auch immer. Es ist eine wunderbare Plattform, das zu machen, aber es muss nicht sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es, auch wenn man es unbewusst macht, irgendeine Form von Gesellschaftskritik steckt schon in fast jeder Form der Kunst. Also ob man es jetzt beabsichtigt macht oder nicht, es steckt immer wieder sowas drin. Aber es muss nicht sein.
Ich bin derselben Meinung. Kunst muss ja erstmal überhaupt nichts. Sie darf richtig. Natürlich. Und ich glaube auch Tanz und Musik, aber jetzt Tanz hat viele Voraussetzungen, um gesellschaftspolitisch relevant zu sein, muss es aber nicht. Und nicht jedes Tanzstück wird es auch sein. Aber wir können auch nicht so tun, als würden wir KünstlerInnen jetzt im luftleeren Raum existieren und Politik, Gesellschaft würde uns nicht beeinflussen. Schon allein die Institution Theater ist ja höchst politisch und gesellschaftlich. Also wir in dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, ist ja alles politisch daran. Und natürlich mit so einem Titel wie Beben kann man so viel assoziieren und natürlich wird auch irgendwer, der das Stück sich anschaut, drauf kommen. Wir erleben gerade vielleicht ein politisches Beben auf der Erde, Umstrukturierung von Macht. Ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, glaube ich, auf irgendeiner Ebene ist Theater, Tanz, Musik immer politisch, weil wir es als Menschen ja auch sind.
Insofern vielleicht auch nochmal eine politische Frage. Wie seht ihr denn beide heute das Tanztheater oder die Musik in einer Zeit, in der ja, wir alle in einer digitalen Welt leben, in der sozusagen der Moment der Gegenwart immer weniger wird, weil alles reproduzierbar ist und eigentlich hinter einer Fläche passiert, in der Erlebnis und Erfahrung immer weniger werden? Was ist da die Botschaft für euch von Theater, von Live-Musik, von Tanztheater? Was sollte denn das Publikum mit nach Hause nehmen?
du sprichst schon was Wichtiges an, weil es ist, man merkt schon selber immer bei Konzerten jetzt, irgendwie, wenn ich meinen Hitsong spiele, also wenn ich jetzt Stargazing spiele, was mein größter Song bis jetzt ist, wie dann auf einmal irgendwie hunderte von Handys gezückt werden. Und ich denke mir so, Alter, seid ihr nur da, um das jetzt irgendwie zu posten zu können, was ja wahrscheinlich eh nicht so ist. Aber es ist schon wahnsinnig wichtig, also Theater und Live-Konzerte, für nicht nur für mich als jemand, der das macht und der davon leben muss, aber auch für ganz viele andere Leute, die das einfach nur sich gerne anschauen. Es ist einfach total wichtig. Erleben ohne Kunst und ohne Live-Kunst, es ist durchaus möglich. Es wäre ziemlich, ziemlich scheiß Leben, wenn ich das mal so sagen darf.
Also Kunst auf keinen Fall nur ein Luxus, sondern absolut eine existenzielle Notwendigkeit.
Genau, es soll auf gar keinen Fall Kunst, das ist ja auch mit den ganzen Konzertpreisen, also Ticketspreisen von irgendwelchen Stars, also Billie Eilish, Oasis, whatever. Die Kunst darf auf gar keinen Fall zum Luxus werden und wir bewegen uns immer mehr dazu hin, dass es ein Luxus wird und das darf nicht sein.
Und was ich hier auch wirklich spannend finde, was du angesprochen hast, eben, wenn Menschen ein Konzert erleben und dann das Handy zücken, um das aufzuzeichnen, nehmen sie sich damit ja eigentlich das Erlebnis des Moments und die Energie, die da ist, weil schon wieder voll das digitale Medium da ist, das etwas aufzeichnet, aber mir eigentlich im Moment das nimmt, was ich erleben könnte, wenn ich einfach mich nur darauf einlasse.
Aber in total ähnliche Erlebnisse wie freischaffend war nie viel also site-specific, also Performances auf der Straße, in der Stadt irgendwo gemacht. Und die Leute, die stehen bleiben, bleiben nicht stehen, um zuzuschauen, sondern um ein Video davon zu machen. Und die haben mir jedes Mal gedacht, warum? Genieß doch den Moment. Aber ja, ich glaube, im Theater, Tanz, das Besondere ist der Moment, die Flüchtigkeit, dass es eben nicht reproduzierbar ist. Dieser besondere Moment, natürlich kann ich ein Video davon machen, aber das ist nicht dasselbe. Und eben auch dieser direkte Austausch mit dem Publikum, das anwesend ist und diese große Gruppe an Menschen, die dasselbe erlebt, vielleicht dieselben Emotionen empfindet, sich emotional verbindet, ob das jetzt was Trauriges ist, das sie sehen, oder Spaß, Freude, und dass man sich nachher darüber austauschen kann. Für mich persönlich, wenn ich ins Theater gehe, mag ich das immer, weil ich merke, ich lerne so viel über mich selber, weil ich lerne, was gefällt mir nicht, was spricht mich an, was nicht, welche Themen langweilen mich vielleicht. Ich liebe das, wenn ich im Theater manchmal gelangweilt bin.
Stimmt,
das voll, ich liebe das. Da spielt mein Kopf so verrückt und öffnet ganz andere Räume. Und nachher kann ich mich mit jemandem darüber austauschen, der vielleicht ganz eine andere Meinung hat.
Und es geht ja auch so weit, dass wenn man sich zum Beispiel langweilt oder einem ein Stück nicht gefällt, dann muss man ausharren. Genau. Ich meine, man kann in der Pause gehen, okay, aber man muss mindestens bis zur Pause ausharren. Und das passiert uns ja in der digitalen Welt nicht mehr, weil wenn uns etwas nicht gefällt, sind wir sofort beim nächsten Reel eigentlich.
Voll.
Und dieses Aushalten von einer Spannung, die ungut ist, und sich vielleicht danach darüber ärgern mit demjenigen, genau, der mit ins Theater gegangen ist, und zu sagen, was einem nicht gefallen hat, das ist doch auch ein wirklich wichtiger Prozess.
Genau, das zu hinterfragen, warum hat es mir nicht gefallen?
Total, mir macht das total Spaß.
Voll.
Auch wenn, muss jetzt nicht Theater sein, auch wenn ich, das beste Beispiel für mich ist, wenn ich gehe mit meiner Freundin sehr, sehr viel ins Kino, und ich freue mich immer total, nachdem wir einen Film geschaut haben, mit ihr darüber, also wir fahren dann immer, wenn wir eine halbe Stunde Heimweg meistens von dem Kino, zu dem wir immer gehen. Und in der halben Stunde wird nur über den Film irgendwie diskutiert, was hat uns gefallen. Und oft haben wir irgendwie, ihre Meinung ist irgendwo da und meine ist ganz auf der anderen Seite. Ich habe es total schlecht gefunden, sie hat es super gefunden. Manchmal haben wir total ähnliche Sichtweisen. Das ist total spannend, auch darüber zu reden und zu diskutieren. Und das ist ja total wichtig.
Vielen Dank an euch beide für dieses lebendige, frische, junge, kluge Gespräch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an den Ton, an Gunter Essig. Hier aus dem Tonstudio verabschiede ich mich. Ich bin Verena Gruber. Bis bald.